was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Ja, das sind wir.
Jo, buongiorno.
Buongiorno, es ist der 23. Februar, liebe Leute.
Wahnsinn.
Und wir nähern uns der Faschingszeit.
Wieso, heute ist doch Wahl, oder?
Richtig, stimmt. Heute ist Wahl. Ja, es ist kein Geheimnis, dass wir diesen Podcast in der Woche davor aufzeichnen. Deswegen erwartet jetzt bitte keine aktuellen Kommentare zur Wahl. Wir wissen nämlich nicht, wie es aussieht.
Ja,
ausgeht.
Wir haben noch einen Kanzlerkandidaten da.
Ja, richtig, genau. Er ist einer der erfahrensten Fernsehköche Deutschlands. Er ist Autor, Gastronom, 2 Sterne und TV-Koch. Und in diesem Rahmen ist er zum Beispiel auch Rekordgewinner bei The Taste. Außerdem seit letztem Jahr Träger des Bayerischen Verdienstordens. Conny, wen hast du eingeladen?
Es kann doch nur einer sein, der Alexander Herrmann.
Hello.
Hallo. Hallo. Servus, hast du gerade Kanzlerkandidat zu mir gesagt?
Du, ich fände es gar nicht so schlecht. Ich glaube, du würdest das auch gut machen.
Ja, aber ist so der junge Stoiber, ne?
Also ich weiß gar nicht. Also aus bayerischer Sicht ist der Vergleich mit Stoiber ein Kompliment.
Ja. Das ja. dachte ich mir.
Wenn der Markus Söder das hört, dann sagt er, hat da schon her, das wird ja schon blasphemisch, ne? Weil es gibt ja außer ihm jetzt auch keinen im Moment in Bayern.
Keine andere neben ihm.
Lass mal das Politische oder sagen wir mal so eins, was die Jungs teilweise leisten müssen, in ihrem Leben eigentlich auch aufgeben, um diesen Job zu machen. Da frage ich mich manchmal auch, mein lieber Herr Gesangsverein, also das Narrativ, das bedeutet, dass die wirklich nach Macht streben, das muss so vorherrschen, weil sonst würdest du diesen Job einfach nicht machen.
Nee, hast du recht.
Ja, aber gut.
Aber wir wollen tatsächlich
lass uns über was Fröhliches sprechen. Faschings- und Karnevalszeit haben wir ja bald zu fassen. Mhm. Hast du dafür was über als Franke? Ich glaube, du hast doch irgendwie auch mal so einen Orden bekommen, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Ja, stimmt. Einen Karnevalorden habe ich auch bekommen und habe da so eine Rede dann auch geschmettert. Und vielleicht, um mal kurz eine kleine Geschichte in der Hinsicht zu erklären, ich durfte dann jemanden vorschlagen fürs nächste Jahr. Und das war dann Jorge González. Ja, und der hat dann nach mir auch diesen Orden bekommen. Und dann ist es ja immer so, dass der aktuelle Ordensträger immer für den Nächsten diese Rede hält. Ja. Ja? Und dann haben sie mich gefragt, Jorge kann die Rede nicht halten, ob ich für ihn nochmal einspringen sollte. Wo ich mir gedacht habe, ja, ist vielleicht auch ganz gut, weil Jorge González ist, glaube ich, ganz gut für sowas geeignet. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich eine Faschingsrede, vor allem in Franken, sprechen kann.
Ist ein bisschen, schwierig mit den Untertiteln dann, glaube ich. Ne?
Ja. Und es ist einfach auch so, dass der Franke ist, wie soll man sagen, wir sind spontan intelligent. Das heißt, wenn wir heute was Lustiges hören und wissen, morgen haben wir nichts zu tun, dann lachen wir lieber da. Und das musst du wissen.
Hast du so ein richtig gutes Krapfenrezept auf Lager?
Naja, also auf Lager, das heißt, dass ich das jetzt hier aus dem Ärmel schütteln kann? Nein. Also da müsste ich wirklich mal blättern. Und ich finde auch, also man kann Krapfen wirklich auch als Koch natürlich auch machen. Aber selten habe ich da wirklich gute bekommen, weil einfach da die Bäcker, weil wir Köche machen die mal recht klein, weißt du, dass die dann so vielleicht als Petitfour oder was auch immer dienen würden. Und dann passt das Verhältnis zwischen Backen und Teig nicht so richtig. Und dann sind die gar nicht so richtig schön fluffig. Sie sind gut, sie sind in der Regel mit vielleicht etwas edleren Momenten gefüllt. Aber so ein guter Bäcker, wenn der einen Krapfen macht, da ist halt einfach, die müssen halt frisch sein. Da gibt's ja auch, in München habe ich ja mal gesehen, da gibt's ja auch so, die dann so Knieküchler backen, diese ganz frisch jeden Tag backen, zerfix, jetzt fällt mir der Laden mehr ein, ist ein Kultbetrieb am Viktualienmarkt. Also da, wenn du so ein, ist ja derselbe Teig im Grunde, wenn du da so ausgezogen ist, wenn du das so isst, dann bist du echt im siebten Himmel, ne?
Hast du damit was am Hut? Fasching? Nee, ne, Conny?
Du, ich bin ja groß geworden in Nordrhein-Westfalen. So. Und da ist ja nun ein bisschen Karneval angesagt und ich habe jedes Jahr mir viele Gedanken gemacht. Ich bin einmal fast abgebrannt, weil ich mich als Tomate verkleidet hatte und das war so ein Krepppapier, so ein rotes und ich war halt sehr rund, wie halt so eine Tomate ist. Und da ist jemand mit der Zigarette dran gekommen, da stand ich da plötzlich in meiner grünen Strumpfhose.
Gibt's da Fotos von du als Tomate?
Nee, aber als Banane habe ich noch Bilder.
Als Banane.
Als Banane. Tu da wieder.
Sehr schön, finde ich gut. Und diese Bilder werde ich im Kopf nie wieder los.
Und einen habe ich noch, das weiß ich auch noch, da fand ich mich richtig cool. Da war ich vielleicht, weiß ich nicht, noch nicht mal 10 oder so. Da habe ich mich als, darf man das noch sagen, Indianerin verkleidet.
Nein, das darfst du natürlich nicht mehr sagen. Das piepse ich alles weg.
Auf jeden Fall war ich verkleidet und bin dann mit meinem frechen Pony dahin geritten, ohne Sattel. Und wollte richtig cool sein. Und genau vor diesen Freunden fängt dieses Pony an zu bocken und ich knall einfach denen vor die Füße. Das weiß ich auch noch wie heute.
Gottes Willen.
Ja,
gibt es solche Storys auch von dir irgendwie, von so Karnevalspartys, wo du mal komplett entgleist bist? Oder warst du immer, ich schätze dich so ein, dass du immer so die Contenance warst, Alexander, oder?
Ja, natürlich. Aber also bei uns ist es ja eine Karneval, bei uns heißt es ja Fasching.
Ja.
Und jetzt muss man sich vorstellen, Würzberg. Ja, ein kleines Dorf im Fränkischen, 2.500 Einwohner und da drin ein großes Hotel. Und jetzt, wenn man wirklich über 50 Jahre zurückdreht oder 50 Jahre die Zeit, dann gab es immer den Kinderfasching. Und am Kinderfasching hat man sich in zwei verschiedenen Lagern verkleidet. Das war definitiv Cowboy und Indianer. Da gab es nichts anders. Es gab einfach nichts anders. Und das war das gesamte Hotel, war dann voll, gefüllt mit 150 Kindern, auch 150 Eltern. Und da kann man sich vorstellen, also das waren rauschende Faschingsfeste. Und mit Limo, Cola haben wir damals nicht gekriegt, Eis und lauter so Zeug. Wir sind überall entlang gerannt. Das war schon legendär. Das sind, glaube ich, wirklich so Faschingspartys, die du heute gar nicht mehr machen kannst. Es geht einfach gar nicht mehr, weil so losgelöst, so frei, wie wir da durchs ganze Haus gefegt sind, das war natürlich irre. Und später natürlich dann irgendwann einmal, wenn du in die pubertären Phasen hineinkommst, wenn es kein Kinderfasching mehr ist, naja, dann bist du natürlich auf so also ländliche Fasching, die dann in einem Sportheim sind, die sind jetzt nicht irgendwie so... Ja.
Begegnungsstätte.
Das ist wirklich, ich glaube, also das kann man nicht erklären.
Ja.
Es ist auch nicht wirklich schön, aber irgendwie hat es zum Leben dazugehört und es hat auch bereichert. Aber so, wenn du da so nochmal in die Retro-Perspektive, wenn man sich das überlegt, dann denkt man sich, Gottes Willen. Ja. Aber für mich ist Fasching Karneval, ich akzeptiere es.
Ja, das war so die Zeit, weißt du, kann ich mich auch noch dran erinnern, ich bin ja Baujahr 75, also das heißt, ich bin auch groß geworden, noch bevor es diese ganzen Sachen wie Alkopops und so gab, die hat man sich dann selbst gemixt. Ich bin dann so mit Cola Whisky und so im Sportverein aufgewachsen und solche Geschichten.
Ja, Alkopops fertig kaufen. Ich sag nur, in Bayern gibt's ja Gasmus. Das ist ja halb Bier, halb Cola und dann kommt gerne ein Kirschlikör mit rein.
Oh.
Und wir haben das selber gemischt und vor allem ist es wie als Literangabe trinkst du, lieber Herr
Kämpfer. Weißt du, wie das bei uns hieß? Das hieß Bier mit Cola, hieß bei uns Diesel.
Ja.
Großartig. Pass mal auf, Alex, ich habe mir was ausgedacht, das kennt Conny auch noch nicht. Das ist was Neues bei uns jetzt.
Ach,
pass auf, ja, wir machen.
Das erfahre ich jetzt.
Ja, jetzt erst. Das ist eine große Überraschung. Um unsere Gäste jetzt besser kennenzulernen, wir machen eine kurze Schnellfragerunde. Von einer Minute. Wie gesagt, 10 Fragen, kurz darauf antworten, dann lernen wir unsere Gäste so ein bisschen kennen und ich habe auch darauf verzichtet, das irgendwie besonders zu nennen, weil natürlich hätten wir es im Kontext unseres Podcasts irgendwie der Schnellkochtopf 10 Fragen unter Druck oder so nennen können oder so. Ist aber alles Schwachsinn. Wir nennen es ganz klassisch Schnellfragerunde. Alex, hör zu und ich bin sehr gespannt. Pass auf, es geht los. Mhm. Bier oder Wein?
Wein.
Butter oder Olivenöl?
Butter.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Scharf oder mild?
Mild.
Lieblingsschimpfwort in der Küche?
Ja, leck's mir am Arsch.
Wenn du ein Küchengerät wärst, was wärst du?
Dann wäre ich ein Stabmixer.
Drei Zutaten.
Überall, wo es nein hängst, zerfetzt alles.
Drei Zutaten, die immer in deinem Kühlschrank sind?
Parmesan, Gin und Butter.
Das ist aber eine Kombination. Und letzte Frage, dein letztes selbstgekochtes Gericht.
Das war eine, Achtung, Zwiebelsoße, die übrig war, weil wir vorher Bratwurst gegessen haben mit Kartoffelpüree. Und dazu, zu dieser braunen Zwiebelsoße, gab es dann gebratenen Spitzkohl mit Brotgewürz und oben noch ein Spiegelei drauf.
Mm. Das ist aber lecker.
Ja, es war leider richtig geil. Also ich habe jetzt auch gedacht, nee, das machen wir halt jetzt einmal so. Spitzkohlbraten ist eh super, Brotgewürz liebe ich total. Und dann, das ist ja diese ganzen Anis und Fenchelnoten und so weiter vom Geschmack her und dieses Geröstete war gut. Und dann eben diese Zwiebelsauce. Und dann habe ich eigentlich gedacht, das reicht schon. Und dann hat meine Frau gesagt, wolltest du nicht noch ein Spiegelei dazu machen? Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich reicht es so. Sagt sie, ja, aber ich habe mich so auf das Spiegelei gefreut. Dann habe ich mir gedacht, na, dann mache ich noch eins. Ja. Und dann habe ich das Spiegelei drauf und habe mir gedacht, oh, das ist aber jetzt nochmal richtig gut. Ja.
Es ist ein bisschen blöd, diese Spannungsmusik ist zu Ende, aber es waren nur 8 Fragen, das heißt, ich habe noch 2. Denk dir einfach, die Musik geht weiter, pass auf.
Habe ich auch nicht verstanden.
Ich wollte nur mal gucken, ob ihr aufpasst. Also, Frage Nummer 9, mit welchem Koch würdest du gern mal eine Nacht durchkochen? Mit welchem Kollegen oder Kollegin?
Angelina Jolie.
Ich habe Kollegin.
Ich habe so gehofft, dass er sagt, bitte Conny.
Naja, es ist ja nah dran.
Ja, ist ja nah nicht dran. Schon wieder. Nicht schon wieder nach durchkommen.
So, pass auf, zehnte Frage. Ja. Du könntest eine Zutat verbieten, wenn du die Macht hättest. Welche wäre es?
Ja. Das ist eine sehr, also ich liebe diese Frage und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so viele Bilder im Kopf habe. Und aber ganz klar, ich muss natürlich Rotschmierkäse nehmen. Ne?
Ach, Rotschmierkäse.
Na, der Alex hasst Käse.
Ach, echt?
Ja, Parmesan und Mozzarella und Burrata des Marga. Ja, aber diese Stinkedinger, Rotschmierkäse. Ich meine, wer kam auf die Idee, aus Milch erst einmal einen Frischkäse zu machen? Soweit okay. Und legt es dann irgendwo in eine Höhle rein, wo irgendwo ein Schimmel oder irgendwas ist, wo es dann vergessen wurde. Dann hat es einer rausgeholt, dann hat es gestunken, hat oben eine rote Schmiere drumherum gehabt. Und dann hat er gesagt, du pass auf, ich probiere das einmal. Oh, schau mal, das stinkt auf der Zunge weiter. Aber weißt du was? Lass uns das machen. Und die Kuh hat zugeschaut und hat wahrscheinlich noch die Mut, weil sie gesagt hat, dafür gebe ich meine frische Milch doch nicht her. Also allein die Entstehungsgeschichte. Ja, oder
die, ja, wenn man es mal so betrachtet.
Ist doch das, ja, der Blauschimmelkäse ist doch dasselbe. Jetzt stell dir mal vor, RTL gab es da früher mal so eine Haussanierungssendung. Wenn die Schimmel hatten die Tine Wittler geholt, dann wurde da drüber gestrichen und was auch immer. Und die haben den Käse hingelegt.
Ja, gut. Naja, ja, aber ich sag mal so, also mancher Burrata schmeckt ja auch jetzt so wie ein bisschen Fensterkit. Also,
dann hast du aber eine ganz schlimme erwischt.
Ja, offensichtlich.
Ja.
Aber so richtig aromatisch.
Ja, das sind ja frische Käse.
Ja.
Da ist nichts mit, das ist Leichtigkeit. Das ist
ganz, also ich liebe Säure, diese stinkigen Sachen. Ich erinnere dich daran, als wir in der Steiermark waren und diesen wunderbaren Höhlenkäse uns angeguckt haben. Ja, und
wir,
in
wir lieben
waren.
Ja auch Käse. Aber
und oh, das roch da so gut, Alex.
Guck mal, Alex kann gar nicht mehr zuhören.
Guck mal, der wird ganz
der
grün.
Der hört sich schon die Ohren zu.
Okay, Käse. Gibt es noch Lebensmittel, wo du sagst, so, oh, bitte nicht bei mir?
Naja, also ich habe da eine hohe Toleranzgrenze. Es sind vor allem immer so Lebensmittel, wenn sie sehr, sehr chemisch hergestellt sind. Also so dieses wirkliche chemisch hergestellte Glutamat oder sowas, was in manchen Soßen auch so mit drin ist, wo du einfach auch merkst, es tut dir nicht gut. Oder halt über diese Richtung gibt's ja auch sehr viele, sagen wir mal, gekörnte Dinge, die man gern in so einem Gewürzsackerl kauft und dann rührt man es nur an und dann sind die, weiß ich nicht, die Bolognese fertig oder irgendwas. Das ist irgendwie, da komme ich ja nicht mit. Das ist mir so eine Überreizung der Geschmacksnerven, die dann eigentlich einen nachhaltigen Schaden annehmen und dann noch so abgestumpft werden, dass du aus dieser Sogwirkung der Spirale nicht mehr rauskommst, wenn du da drauf stehst. Deswegen bin ich da wirklich Ja, so ein bisschen dagegen.
Ich habe was gelesen.
Und was ich ganz schlimm finde, darf ich auch was sagen?
Nein. Ja, klar. Das ist natürlich.
Ich finde ja Trüffelöl auch ganz eklig.
Weil das natürlich meistens komplett künstlich ist und das überhaupt nichts mit Trüffel zu tun hat.
Nein. Ja. Also entweder ich gönne mir einmal im Jahr Trüffel oder ich lasse es. Aber Trüffelöl ist ganz fies.
Ja, man muss halt immer hinten drauf gucken, ob da überhaupt echter Trüffel drin ist in diesem Öl. Meistens ist es nicht.
Nein, und wenn es so ist, dann ist es eben auch sehr teuer. Ja. Und dann kannst du auch einen frischen Trüffel nehmen.
Ich habe was gelesen, was der Alex richtig gern mag. Und zwar so richtig eklig labberige Brötchen. Stimmt das? Ah,
naja, das stimmt. Also es stimmt. Es hat aber auch das hat natürlich eine Geschichte, wie wir alle versuchte ich da in einer Art vorpubertären Phase meiner Umgebung zu entkommen. Jetzt, wenn man sich vorstellt, also Hotel, ich bin da aufgewachsen und was hat das Hotel? Jeden Morgen Frühstücksgäste, damit jeden Morgen frische Brötchen.
Ja, schlimm.
Und meine Kumpels, wenn die dann natürlich in der Schule waren, dann hatten die halt auch die Brötchen vom Vortag, weil man das ja früher auch so gemacht hat. Und die waren dann immer weich. Und deswegen war ich mit diesen knusprigen, knackigen, schönen, krossen Brötchen irgendwann einmal so, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich die jetzt in eine Tüte reinstecke, dann sind die am nächsten Morgen weich. Und dann schmeckt alles besser. Das ist ein ganz typischer Moment, so das Gras ist immer auf der anderen Seite grüner, oder wie es so schön heißt. Und so habe ich dann mir damals selber meine labbrigen Brötchen gebastelt. Heute bin ich ein bisschen anders.
Stell dir vor, so ein richtig schön labbriges Brötchen und darauf dann so ein Stinkekäse.
Stinkekäse, fliegst du raus oder was?
Geil.
Nein, aber jetzt, wenn man das so sehen möchte, wenn du jetzt diese ganzen Burger und so weiter anschaust, das ist ja genau das Brötchen, was ich früher auch gegessen habe. Mhm. Ja, bloß ist es halt, das ist ja mehr Brioche, das andere war ja Weizenbrötchen, aber im Grunde ist es dieselbe Idee, wenn man das so sehen möchte.
Lass uns über was Schönes sprechen. Seit wann kennt ihr beiden euch eigentlich?
Alex, wie lange kennen wir uns? Ich glaube, bald 25 Jahre.
Oh, ich vermute, dass das nicht ganz reicht. Ich denke, es war noch vor den 2000ern. Also die Jeune Restaurateur, das ist quasi die Selbsthilfegruppe junger Gastronomen.
Da waren schön gesagt, ja.
Ja, ja, es ist auch so. Es war auch sehr wichtig, es ist auch heute noch so, wenn du mit Gleichgesinnten am Tisch sitzt und Probleme besprichst, dann findest du entweder gemeinschaftliche Lösungen oder auch Halt oder Haltung zu gewissen Dingen. Und du kannst dich ein bisschen wie in einem Sparring eigentlich unterstützen. Also es macht schon Sinn. Und ich glaube wirklich, ich denke, das war noch knapp vor den 2000ern. Also ich denke, die 25 Jahre.
Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja. Ich bin tatsächlich sicher, weil ich dieses Jahr 25-jährige Selbstständigkeit feiern werde. Dazu lade ich euch natürlich nachher noch ein. Und alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sag wann und wo steigt die Party? Wir sind dabei.
Im Oktober, sage ich schon mal.
Geil.
Nee, aber es sind ungefähr 25 Jahre.
Also noch vor dieser ganzen Fernsehgeschichte und alles.
Ja, so, ne? Also Alex und ich, wir sind ja gleich alt. Das ist ja sowieso ein ganz großartiger Jahrgang, 71.
Naja, das 75 ist auch nicht
Alex
schlecht.
Herrmann, Tim Mälzer, Roland Trettl. Ich glaube, Steffen auch. Steffen Hensler.
Aber bei euch ist es nicht so wie in dieser Deutschmusik-Ecke, dass ihr alle zusammen in der WG mal gewohnt habt. Irgendwie
Hamburg, aber wir planen das fürs Alter.
Das wäre doch geil. Aber das ist doch die Frage, bei welchem Essen auf Rädern bestellt ihr denn dann?
Ja, wir diskutieren im Moment mit Alex noch, weil der uns morgens immer, der will keine knusprigen Brötchen. Und dann sagt er aber auch immer schon, ihr müsst auch dran denken, wenn es dann soweit ist, dann könnt ihr die ja auch gar nicht mehr beißen.
Aber es ist doch der, ihr braucht doch einen, der die Brötchen vom Vortag immer isst und das wäre dann Alex.
Stimmt.
Ja, und Essen auf Rädern, also wenn du mit dem Rollstuhl quasi servierst, habe ich verstanden.
Genau, da packst du die Warmhalteplatte auf deinen Rollstuhl.
Aber jetzt stell dir mal vor, man würde zum Beispiel ein Dschungelcamp nur mit Köchen machen. Dann sage ich dir, was passiert. Die ersten 3 Tage werden einfach alle schlafen. Dann werden die ersten ausgeschlafen wach. Und dann, völlig egal, welche Challenge, ja, wenn dann die Belohnung reinkommen würde, was man jetzt zum Beispiel noch kochen könnte, dann würde es maximal noch 2 Tage dauern und der erste würde, wie soll man sagen, verschwunden sein. Man würde ihn nicht mehr finden, weil wir werden uns nicht einig. Die Krokodilfüße, ja, die müssen wir kriegen. Nein, wieso wahnsinnig? Die legen wir erst einmal ein. Und dann müssen wir sie zart kuschieren. Und dann werden sie nochmal über den Ofen geröstet. Über den Ofen rösten sie zarten Aromen des Krokodilfußes. Bist du völlig, keine Ahnung. Also ich kann mir das richtig vorstellen, wie wir, also, wie wir wirklich, das ist ja so wie Bolognese zum Beispiel. Also, die muss ja mal lang gekocht werden. Und da habe ich irgendwann gesagt, ja, also ich habe gestern mein Bolognese schon angesetzt, dass die schön durchkommt. Ja, ja, macht nichts. Meine steht seit einer Woche und dann kommt vielleicht noch einer ums Eck und sagt, also meine kocht schon seit 3 Jahren. Also das ist so eine Art Köche-Hybris, die könnte bei sowas wie ein Köche-Dschungelcamp total entstehen.
Das ist, ja, ein echt gutes Format eigentlich. Also je länger ich drüber nachdenke, desto mehr gefällt es mir.
Ich glaube auch, da werden die gleich drauf anspringen. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich witzig. Ja. Ich glaube, da würde ich wirklich drüber nachdenken, ob ich da
gibt's, also an einem Tag gibt es dann nur Innereien und dann würde dann der Tag des Ritchie-Rauchs würde dann sein.
Ja, spätestens beim Hoden.
Aber ich muss auch gestehen, wenn du dir das anschaust, und dann müssen die ja immer irgendwelche Genitalien oder sonstige Sachen essen. Und du siehst beim Kauen, und das ist echt fies, dass die Sachen nicht zu Ende gekocht sind. Also die diversen Schließmuskel, die sind nicht weich genug gekocht. Die kannst du nicht kauen. Und ich kann da mitleiden. Wenn ich das sehe, leide ich damit, weil ich genau sehe, dass die das ganz übelst so zubereitet haben, dass du es essen kannst, dass du keinen körperlichen Schaden hast. Aber das ist nicht kaubar.
Sitzt der Hermann davor und sagt, also der Schweineanus, der ist doch gar nicht ganz durch.
Ja, genau. Könnten Sie den bitte noch einmal ganz kurz noch einmal hinten tun? Und dann bitte vielleicht, könnten wir hinten noch von den Piri-Piri-Gewürzen oder sowas dazu machen und vielleicht ein paar Tropfen Olivenöl. Ja, damit es besser, also sich kauen lässt.
Ach, ja. Herrlich, das ist dann das, was du, hast du nicht dazu mal kulinarische Intelligenz gesagt?
Nee, ganz sicher nicht. Dazu nicht. Ja,
aber um mal wieder ernst zu werden, ist es ein Schlagwort von dir, die kulinarische Intelligenz, das musst du uns verraten. Was meinst du mit diesem Begriff?
Der ist relativ alt. Also ich würde sagen, wirklich, da ging es damals, als ich so nach Hause gekommen bin in den 96, 97, also vor fast 30 Jahren, also mir hat die Küche damals immer sehr gut gefallen. Ja? Da waren ja diese aufgeschäumten Süßchen, die sind ja immer verpönt. Ich liebe die heute noch. Ich liebe sie heute noch, weil ich diese Leichtigkeit mag. Ich mag diese Optik mit dabei und so weiter. Aber man hat damals zum Beispiel auf alles Kerbel draufgelegt und so weiter. Es gab so eine monostrukturierte Situation. Und damals habe ich gesagt, man muss halt jetzt hergehen und muss eben mit so einer gewissen Form von kulinarischer Intelligenz an diese Teller rangehen und muss sie neu denken. Und so habe ich das damals für mich begonnen als Wort oder als Satz, sagen wir es mal so, ist ja nicht ein Wort, sind ja zwei Wörter, zu definieren, um mir selber die Fragen eigentlich zu stellen. Weil man muss sich ja auch, heute klingt es einfach, heute ist man auch ein bisschen, naja, wie soll man sagen, besser im Thema drin. Vor über 30 Jahren, da gab es erst die französische Küche, dann gab es die italienische Küche und danach kam ja erst auch Ferran Adria. Also von dem Zeitraum, wo ich rede, gab es 2 große Küchenstile, wenn man das so sehen möchte. Französisch, italienisch. Und du musstest dich so an einen von beiden auch ein wenig orientieren. War eigentlich eine sehr schöne Zeit, aber um da rauszukommen, musstest du dich neu mit den Sachen auseinandersetzen. Vielleicht war das schon ein Teil der gesamten Bewegung, weil auch, also was auf dem Tisch oder auf dem Teller passiert, ist immer ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation. Weil danach kam ja erst das wirkliche World Wide Web. Danach kam auch dieser Crossover-Gedanke, dass du plötzlich, die Welt wurde klein, weil sie eben übers Internet durchschaubar war. Plötzlich, wenn du ein Auto verkaufen wolltest, musst du das nicht mehr in der Heimischen Zeitung machen. Du konntest das ins Internet reinstellen und konntest das mit einem Auto jetzt zum Beispiel von München aus Hamburg vergleichen. Das gab's ja früher nicht. Und deswegen hat sich das alles so anders geöffnet. Und in der Zeit, von der ich da rede, waren wir noch nicht so geöffnet. Wir waren noch ein bisschen monostrukturiert in den Gedanken. Da waren die Räume noch etwas enger, wo du denkst. Und so habe ich für mich diese 2 Wörter interpretiert.
Was denkst du, ist denn wenn wir jetzt mal vom Kochen als Kunstform reden, was ist das Schwierigste an dieser Kunst? Dass sie immer so in so Zeitgeist eingebunden werden muss? Oder was denkst du?
Naja, es ist natürlich, Und da glaube ich, ist Conny und ich total einer Meinung. Erst einmal 90% ist Kochen Handwerk. Und ja, es ist dann so die letzten 10%, behaupte ich mal, unterscheiden sich dann plötzlich und dann nimmt man das gerne als Kunst an. Und ich glaube, was man damit meint, ist eigentlich eine hohe emotionale Ergriffenheit beim Essen oder beim Erleben. Und dann kannst du das schwer in Worte fassen und Kunst kann das auch. Kunst gefällt einfach und ist schön und inspiriert dich und schafft eine emotionale Energie. Und du kannst sie auch nicht wirklich beschreiben, warum. Und ich glaube, daher kam diese Metapher. Und ich finde das auch schön, das finde ich auch sehr ehrenvoll für unseren Beruf. Es ist ja schön, etwas so schaffen zu können, das so eine emotionale Dichte auch hat. Und vor allem, und das ist auch etwas, die Conny und ich, wir können da wirklich wahrscheinlich wochenlang drüber erzählen, wenn Gäste in deinem Restaurant kommen, dann ist es quasi egal, wer es ist. Es könnte ein Hollywoodstar sein, es könnte ein großer Politiker sein, es kann aber auch vom Nachbarort jemand sein. In dem Moment bist du mit diesen Gästen auf Augenhöhe. Plötzlich begegnest du dich auf einem neutralen Moment und du hast eine eben diese Augenhöhe und die kriegst du sonst woanders ja kaum hin. Und das ist etwas sehr Schönes. Und ich glaube, über diese Augenhöhe und über dieses, wir haben jetzt sowas Gemeinschaftliches, lassen sich Leute auch auf eine gewisse Form von Emotionalität plötzlich nochmal ein. Und dadurch entsteht dieser vielleicht Kunstmoment.
Werbung. Kurzer Break, Freunde, denn wir haben einen neuen Podcast-Partner. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich für jede Mahlzeit, die ich ungeplant und hungrig in mich reingeschaufelt habe, einen Euro bekommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt reich. Aber die Frage ist, wäre ich auch gesund? Naja, und deshalb habe ich LifeSum ausprobiert. Das ist quasi wie ein Navi fürs Essen. LifeSum sagt dir, was reinpasst, was gut tut und wann du vielleicht doch lieber zum Apfel statt zum Schokoriegel greifen solltest. Egal, ob du jetzt abnehmen willst, dein Gewicht halten, Muskeln aufbauen oder einfach nur checken willst, was du so den ganzen Tag futterst. LifeSum ist dein digitaler Ernährungsbuddy mit Rezepten, mit Diätplänen, Wasserinnerung, ja klar, trinken ist auch wichtig, ne? Und KI, also künstlicher Intelligenz, und die ist wirklich das Beste daran. Es war noch nie so simpel, was du isst, zu tracken wie mit LifeSum. Du kannst dein Essen nämlich einfach scannen, also den Barcode der Packung oder per Sprachnotiz beschreiben, natürlich auch als Text eintippen oder, und das ist mein Favorit, einfach mit der Kamera fotografieren. Und schwupp sagt dir die KI, was du da so isst, also Energiedichte, Fett, Proteinanteil, Kohlenhydrate und so weiter und so weiter. Das ist super schnell und kinderleicht. LifeSum ist allerdings viel mehr als nur ein Kalorienzähler. Das ist dein persönlicher Ernährungscoach, der dich auf dem Weg zu einem gesünderen Leben unterstützt. Und jetzt kommt der Knaller. Nur für euch, liebe Hasis, gibt's 55% Rabatt auf die Premium-Version. Einfach schnell in die Shownotes gucken, dort auf den Link klicken. So günstig kommt ihr nie mehr an eure Sommerfigur.
Wenn Alex sagt, Conny,
90%. Oder diese Aura.
Oder diese Aura. Richtig. Kommen wir nachher noch zu, ja. Zu Alex Läden. Wenn Alex sagt, 90% Handwerk, Conny, gab es bei dir, wenn du mal an deine Lehrzeit zurückdenkst, gab es da so eine Technik, die dich am Anfang echt zum Verzweifeln gebracht hat?
Zum Verzweifeln nicht, aber sie hat mich auf jeden Fall fasziniert. Ich durfte ja bei Heinz Winkler lernen und wenn ich das sehe, was wir für eine Entwicklung gemacht haben und dass wir, als ich 93 da gelernt habe, eigentlich dieses Sous-Vide-Garen, was dann plötzlich den Mega-Hype bekommen hat, da schon gemacht haben. Der hat damals schon, wenn die Steinmutt zu klein waren, hat er einfach zwei Filets übereinander gelegt, hat die vakuumiert und hat die einfach im Wasserbad kurz ziehen lassen bei kleiner Temperatur. Also unfassbar, das hat er gar nicht wahrgenommen, dass dieses Ding hinterher mal so groß werden würde, zum Beispiel. Und ich habe einfach die Basis, und das ist genau, was Alex sagt, das war die Zeit, da gab es französische und italienische Küche. Du warst auch in Schweizer Stuben, da hast du den italienischen Kick mitbekommen. Und bei mir war es genauso. Erst bei Heinz Winkler die Basis, was super war. Denn das Italienische, was ich dann bei Anna Skreu gelernt habe, das ist ja eine ganz pure, schlichte Küche. Mhm. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Teil meines Erfolges heute, dass ich ich mache gar keine reine italienische Küche, weil ich einfach diese Soßen auch so liebe. Wir haben es auch gerade mit Nelson am Sonntag haben wir zusammen gekocht. Da haben wir einfach wieder Klassiker rausgeholt. Ich habe ein Crepinette von der Wachtel gemacht, Alex, im Kartoffelmantel mit geil. Einer Morchelrahmsoße. Und ich habe sie aufgeschäumt geil. Und ich habe Kabel draufgelegt. I love it.
Ah, sehr geil.
Das und alle haben es gefeiert, weil es einfach lecker war.
Ja.
Und es war so sauber und es war so 100% Handwerk, weißt du? Ja. Und das sind so schöne Momente. Und dann gibt es wieder Ausflüge, die sind, gehen wieder in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, das ist auch das, was uns jeden Tag wieder motiviert, dass wir genau diese Menschen haben. Ob das der Hollywood-Star ist oder die Nachbarin, die sich was Besonderes gönnt, zu uns kommt. Die Menschen glücklich zu machen, das motiviert ja. dich jeden Tag. Also das ist einfach der Applaus, den wir mit unserem kleinen bisschen Kunst, die wir reinstecken, die 10%, jeden Tag feiern.
Und natürlich auch mit jemandem wie Nelson zu kochen, der vorher am Tag vorher noch auf der Bühne bei Giovanni Zarella
Hammer.
Steht und
Hammer.
Einem Heiratspaar quasi da die Hochzeit
und
besingt.
Und er hat kein Kaugummi gekaut während des Singens.
Richtig. Und er hat live gesungen, im Gegensatz zu manch anderem in der Giovanni-Show.
Das stimmt.
Hast du noch irgendwelche verdeckten Leidenschaften, die wir nicht kennen oder die die Öffentlichkeit nicht kennt und die du jetzt einfach mal gerne hier bekannt geben möchtest?
Deswegen sind sie ja verdeckt.
Naja, es wäre ja ein schöner Anlass, die jetzt hier dich zu outen.
Nein, also ich meine, viele fragen immer, was mache ich so, welche Hobbys gibt's oder was auch immer. Also jetzt, Ausgleich und Hobby sind ja noch einmal für mich trotzdem zwei Paar Schuhe. Also was ich seit Jahrzehnten schon mag, ist definitiv tolle Autos, weil ich halt auch so 60.000, 70.000 Kilometer im Jahr fahre. Und damit bin ich immer mit den falschen Autos unterwegs. Also ich müsste eigentlich einen tollen Diesel fahren, wo du dementsprechend wenig Verbrauch hast. Elektroautos zum Beispiel, da gibt es ja irgendwann einmal die neuen großen Batterien. Da bin ich mal gespannt, was in den nächsten 2-3 Jahren kommt, wenn die mal 1.000 Kilometer sowas halten. Da bin ich da ganz offen. Jetzt passt sie noch in meine Lebenswirklichkeit rein. Aber ich mag schon PS-Starkes. Also das ist einfach so. Das ist echt mein Hobby. Ist vielleicht auch gar nicht so geheim, aber eben sich von etwas zu erholen oder einfach sich abzulenken, da habe ich im Grunde zwei Techniken. Das eine ist, ich schaue gerne so Streaming oder so Hollywood-Filme, weil das ist ganz schön, weil da hast du einen begrenzten Zeitraum. Da weißt du, von mir aus dauert der Film 2 Stunden. Dann setze ich mich hin und dann schaue ich 2 Stunden den Film, trinke vielleicht ein Glas Wein dabei und hoffe, dass der Film spannend genug ist, dass ich nicht aufs blöde Handy schaue. Und was ich auch seit ein paar Jahren mache, ich bin ja auch Hobbyschütze, also ich gehe ab und zu auf den Schießstand. Und das ist zum Beispiel eine wahnsinnig fordernde Situation für dich, auch im Kopf. Du musst hochkonzentriert bleiben, du hast keine Chance, über irgendwas anders nachzudenken. Du musst also fokussiert bleiben, du musst auch körperlich gewisse Abläufe haben. Andere machen das zum Beispiel mit Golf. Ich habe jetzt, wie soll man sagen, die etwas energetischere Form genommen, aber das ist schon sehr, sehr schön für mich, erfrischend fürs Hirn, weil ich an nichts anders denken kann, muss, sondern im Gegenteil, ich muss mich auf was anderes so konzentrieren, dass das alles perfekt läuft. Und das ist eigentlich für mich Entspannung.
Und man sieht das ja auch an seiner sportlichen Figur, dass er diese hochkarätigen Sportgeräte in der Garage stehen hat.
Hat er?
Ja, hast du mal den Buddy gesehen?
Nee, bis jetzt noch nicht, aber erzähl mir mehr.
Ja.
Kennst du den Buddy ein bisschen näher? Oder?
Den Buddy ja, den Body nicht.
Nein, aber mit dem Schießen hatte ich da dein Dad ein bisschen angefixt. Soweit ich weiß, war der doch Jäger, oder?
Nein. Ja, aber damit bin ich ja aufgewachsen. Ich war ja im Luftgewehrverein damals, bis ich 16, 17 war und so weiter. Also das ist ein ländlicher Sport auch. Das ist völlig akzeptiert auch. Ja. Aber es geht darum, wie kannst du dem Alltag entkommen? Und ich sage jetzt mal ganz brutal, ich habe da auch mal vor über 20 Jahren in einem Manager-Magazin gelesen, wie sich das Hirn erholt. Ja, und zwar waren das, Achtung, die Top-Drogen der Top-Manager. Ja, und es waren 5. Und zwar das eine war ganz klar Kokain, das zweite war Pillen, also Medizin, dann das dritte war Alkohol, das vierte war Liebe machen und das fünfte war exzessiv Sport. Und das habe ich mir echt mal so gemerkt und habe mal so beobachtet, zum Beispiel, es gibt sehr viele von diesen Top-Managern, die früh um 5 Uhr eine Stunde laufen gehen, weil sie dann in dieses Läufers-High kommen und das fürs das Hirn eine Erholung bietet. Bei mir ist es relativ simpel, dass ich wirklich mit 2 Glas Rotwein mich wunderbar entspannen kann. Das ist wirklich so, da brauche ich aber auch keine 2 Flaschen, das muss ich auch sagen. Und von dem Rest bin ich ein bisschen, also was die Einnahme von den Dingen angeht, da bin ich ein bisschen entfernt. Und so wie dieses Läufers-High bei dieser sportlichen Aktivität, das kenne ich zum Beispiel auch, wenn ich eine sehr stressige Zeit hatte oder habe, die auch, also man denkt immer, als Unternehmer ist alles prima, aber ich war schon so oft auch mit dem Rücken an der Wand gestanden, wo ich mir gedacht habe, wie geht's da weiter? Und da musst du das mental auch aushalten. Und ich habe wirklich Trainingsgeräte zu Hause und die helfen mir dann in der Zeit, weil dieses einfach nur die Muskeln anzuspannen und da Energie reinzulegen, das entspannt in dem Moment einfach Kopf und Seele. Also das, was man immer sagt, Körper, Geist, Seele und so weiter, das braucht eine Balance. Also deswegen kann ich verstehen, wenn die sagen, sie sind wirklich in Anführungsstrichen sportsüchtig.
Ja, ich finde es auch gut. Zur körperlichen Ertüchtigung kommt einfach auch noch dazu, dass es mir immer hilft, wenn ich meinen Geist auf irgendwas anderes richten kann, was mal gar nichts mit dem zu tun hat, was man sonst macht. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Lass uns noch mal kurz über dein Imperium sprechen. Du hast ja was mit Conny gemeint. Conny hat ja hier ihr Imperium in Hamburg. Du hast es da unten in...
Ich habe ein Miniaturwunderland gegen Alex.
Naja, du hast in Nürnberg ja wirklich... Du hast zum einen erstmal in dein Posthotel natürlich, du hast das Aura, Oma und Enkel, Imperial, Fränknis, das Anima, dieses Future Lab, darüber wollten wir gern mit dir reden. Das musst du vielleicht auch 2-3 Leuten erklären, die noch nicht wissen, was das ist. Da bist du eigentlich ständig auf der Suche nach neuen Lebensmitteln, die du dann später als in deine Menüs integrieren kannst. Kann man das so sagen?
Das ist auf alle Fälle der Kern. Die Entstehungsgeschichte ist natürlich auch fast 30 Jahre alt. Also wenn jemand aus Hamburg zum Beispiel nach München gefahren ist, dann sind die ganz gern zum Beispiel bei uns in Würzberg, haben die Halt gemacht oder Berlin. Also wir waren so eine typische Transitachse vom Norden in Süden und andersrum. Und wenn damals immer jemand bei uns Halt gemacht hat, dann musste ich ihm ja kulinarisch etwas bieten, was er zu Hause nicht kriegt. Das heißt, die Jakobsmuschel, Langostino und Co., ich musste mir was einfallen lassen. Und nochmal, damals war es ja Französisch und Italienisch. Also das heißt, wenn ich dasselbe gemacht habe, stell dir vor, ich hätte was Italienisches gemacht, wir waren vorher bei der Conny. Ja, dann hätte ich immer verloren. Also musste ich einen eigenen Weg finden und das war Regionalisierung. Also das heißt, ich habe erst so fränkische Gewürz- oder Kochtechniken angewandt. Also ich sage mal als Beispiel, ich habe Jakobsmuscheln mit so einem Blausud gemacht, so wie man es von der Forelle her blau herkennt. Und das waren die Anfangsschritte. Und irgendwann einmal war mir klar, ich muss die Regionalität noch ein bisschen besser machen mit den Produkten, weil wir halt sehr viele auch Landwirte haben. Das ist ein Geschenk, muss ich echt sagen. Und dann musst du die vor allem saisonal eigentlich am besten Zeitpunkt bekommen. Und der Yoshi ist unser Food Scout, der arbeitet seit 10 Jahren, fast 15 Jahren mit den Landwirten zusammen. Und jetzt muss man sich halt auch, und das hatte, also man muss sagen, der Brandbeschleuniger unserer Philosophie waren diese 2 Lockdowns. Weil wir haben zu Landwirten gesagt, pass auf, machen wir ein Beispiel, 450 Kilogramm Bamberger Wirsing werden wir dir in diesen 2 Monaten abnehmen. Jetzt kam halt 450 Kilogramm Bamberger Wirsing in der Zeit auch zu uns, weil ich auch gesagt habe, wir bleiben unserem Versprechen gegenüber den Landwirten treu. Und dann haben wir halt begonnen, das im größeren Stil zu fermentieren, einzulegen, zu trocknen und haben uns auch mal geschaut, welche Techniken haben zum Beispiel nicht nur die fränkische Oma, sondern die japanische oder koreanische Oma gemacht oder wie hat man es in Skandinavien gemacht. Und da haben wir verschiedene Techniken uns eigentlich angeschaut und dann haben wir die angewandt, auch im größeren Stil. Und somit haben wir uns im Grunde eigene Geschmackswelten geschaffen. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen ein spektakuläres Beispiel her. Wenn du Quitten nimmst und die werden enzymatisch gebräunt, das ist genauso, wie man es vom schwarzen Knoblauch erkennt. Die werden 6 Wochen lang bei 60 Grad in einem Vakuumbeutel quasi wie gedämpft und dann sind die nachher enzymatisch gebräunt und schmecken ein wenig natürlich anders, aber haben immer noch Quitte. Und das ist für uns dann wie so eine Art Gewürz, was zu 10-20% in die 2-Sterne-Küche mit einfließt. Und somit schaffen wir etwas, dass wir Produkte, die du kennst. Du kennst diese Karotten, du kennst Ingwer, du kennst Quitte, du kennst, aber durch dieses Verarbeiten zeigen sie sich ein Stück weit anders und bringen beim Gericht 10-20% eine andere geschmackliche Kreation mit rein. Und das ist eigentlich, kurz gesagt, Geschichte ist ja 15 Jahre alt, also 15 Jahre lang, das, was wir im Anima, im Future Lab machen mit dem Zwei-Sterne-Restaurant im Aura.
War das deine eigene Idee oder hast du dir das irgendwo abgeguckt oder hast du das irgendwo mit hergenommen?
Ja, ich kann ja nicht behaupten, dass wir Fermentieren entdeckt haben. Das ist natürlich, Fermentieren ist so alt wie die Menschheit. Also den Käse, den wir vorhin angesprochen haben, ist im Grunde genau dasselbe vom Reifen her.
Nein, die Tatsache, dass du dieses Lab hast, ja. Meine ich jetzt, dieses Lab. Jetzt nicht die Verarbeitung der Lebensmittel, sondern dieses Lab speziell.
Ja, das Lab, man muss, auch da gab es eigentlich eine Umdeutung. 2003 habe ich das Gourmet-Restaurant eröffnet und ich war ja schon in den Medien. Und ich habe mir überlegt, wie nenne ich das, dieses Restaurant? Und jetzt ist ja, das erste iPhone gibt es ja erst seit 2007. Das heißt, die Social-Media-Welt, wie wir sie kennen, ist eigentlich erst seit 2010 so richtig dran. Bedeutet, 2003 ging es damals ja darum, wer hat die beste Suchmaschine im Internet? Und da habe ich mir gedacht, ich war schon beim Kochduell und so weiter, habe ich gedacht, komm, nenn's doch Restaurant Alexander Herrmann. Die Leute geben das als Suchbegriff Alexander Herrmann ein. Werden wir gefunden, haben wir Gäste. Das war eine reine Marketinggeschichte. Und dann habe ich vor 6-7 Jahren den Zusatz gemacht, Restaurant Alexander Herrmann bei Tobias Baetz, weil ich gesagt habe, wir müssen auch allen zeigen, dass wir gemeinschaftlich diesen Weg gehen. Und in 2022 habe ich gesagt, ich möchte jetzt, dass wir einen neuen Namen haben. Das haben natürlich erst einmal die Inner Circle bei mir geschockt, weil sie es nicht verstanden haben. Aber ich gesagt, es ist was entstanden, was größer ist wie mein Name. Und dieses Future Lab damals hatte ja keinen Namen. Wir haben das gemacht und dann haben wir das einfach im Restaurant weiterverarbeitet. Das bedeutet, es gab diesen, für die Leute und auch intern, auch für unsere Köche, die haben gedacht, das ist ein Prozess, aber es sind eigentlich zwei. Und dann bin ich von dem Wort Fermentation weg, weil ich das eigentlich unsexy finde und zum Zweiten limitiert es das, was wir tun. Und Future Lab ist damit gemeint, dass wenn wir saisonale, Produkte am besten Moment ja einmachen, dann ist es ja der Geschmack für die Zukunft, wo wir dann später davon auch profitieren. Und ich wollte das einen eigenen Namen geben. Und so ist Anima entstanden, weil das Seele heißt. Und erst dadurch, dass wir das Anima mit Future Lab so genannt haben, wurde allen bewusst, was wir eigentlich tun. Und das ist diese erste Kreation im Anima. Und die zweite Kreation passiert dann in dem Restaurant Aura. Und das sind zwei unabhängig voneinander eigentlich tätige, sagen wir mal, Momente, die aber sich gegenseitig auch brauchen, weil sonst wären sie nicht komplett perfekt.
Ja, ziemlich gute Idee, ne? Mhm. Nun schaffst du diesen Spagat, du hast zwei Sterne, beziehungsweise dein Laden. 2008 der erste, 2019 der zweite, und du schaffst aber trotzdem auch diesen Spagat. Da müssen wir einfach drüber reden. Das ist natürlich auch immer, hat so einen gewissen witzigen Newswert, dass du dir die Freiheit nimmst, auch noch ein Freibad oder so ein Kiosk in so einem Freibad zu betreiben. Und da würde ich natürlich gerne wissen, warst du denn früher, woher kommt das? Warst du früher so ein Freibadkind da deiner Ecke?
Ja,
oder?
Würzberg war meine und ist auch heute noch, wenn man so sagen will, meine ganze Welt. Also wir haben dieses Schwimmbad gehabt und ich war da im Sommer einfach jeden Tag, wenn es schön war, waren wir im Schwimmbad, das war vollkommen klar. Und dann hast du 20 Pfennig dabei gehabt und dann musstest du dich entscheiden, esse ich davon ein Brötchen mit Senf oder ein Brötchen mit Ketchup, weil anderes konnte ich mir damals nicht leisten. Also, ne? Und das war einfach eine fantastische Zeit. Und irgendwann einmal, das war 2019, laufe ich über den Marktplatz und dann stand halt da ein Schild, Kiosk neu zu verpachten. Und dann habe ich aus Blödsinn gesagt zum Tobi, habe ich gesagt, das müssten wir eigentlich machen. Dann sagt er, Sie sind jetzt schon der Dritte, der das mir sagt. Und dann habe ich diese Mischung aus Fehler und vielleicht göttliche Fügung gemacht. Ich habe einfach nur dem Bürgermeister damals gesagt, wollen wir uns das anschauen? Aber damit habe ich natürlich völlig vergessen, was ich damit losgetreten habe, weil damit war klar, dass wir aus der Nummer gar nicht mehr rauskommen. Dann waren wir hinten gestanden, in dieser Bude drin. Ich habe noch zum Bürgermeister gesagt, ich möchte aber, dass die Damen und Herren von der Gesundheitsüberwachung damit dazukommen, weil wenn da was geändert werden muss und du kannst dir nicht vorstellen, wie die den ganzen Laden schön geredet haben. Ich habe gesagt, hier, das ist alles aufgequollenes Holz. Na ja, das ist ja nur ein Kiosk. Da wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Da habe ich zu dem gesagt, willst du mich? Das muss weg. Das muss weg. Also die wollten wirklich alles tun, dass der Tobi und ich aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen. Wirklich wahr. Aber es war ja alles richtig, so um Gottes Willen, ja. Und dann habe ich dann gesagt, naja, gut, dann machen wir es halt. Und ich kam aus der Nummer gar nicht mehr raus. Ist aber allerdings auch was sehr Schönes, weil wir dadurch geschaffen haben, dass das Schwimmbad, das Freibad einfach ein bisschen mehr Besucher bekommen hat, vor allem in den ersten 2-3 Jahren. Und du kannst auch so über diesen Weg auch ein bisschen was zurückgeben an deine, an deinen Ort, an Würzberg. Und weil wenn wir halt einmal eine Feier auf dem Marktplatz machen, dann sagt ja auch die quasi die Gemeinde Würzberg, ja, kannst machen. Und das hilft uns natürlich auch. Und so kannst du was zurückgeben. Und diese Form von Geben und Nehmen, die ist dadurch, wie soll man sagen, nicht nur in Balance, sondern das ist echt ein schöner, wertvoller, respektvoller Akt, miteinander umzugehen.
Sag mal, und was ist das Signature im Kiosk?
Ja, Currywurst natürlich. Und
mit Trüffel,
und
es gibt mit auch Trüffel Pommes. Wahrscheinlich.
Auch mit Trüffelmayo. Aber Pommes mit Trüffelmayo.
Sag ich doch.
So wahnsinnig. Und wir haben auch versucht, da hinten mal Champagner zu verkaufen. Haben wir nie geschafft, den habe ich selber getrunken. Aber es gibt Currywurst, ja, ganz klar. Also es ist auch hier keine erzieherischen Maßnahmen, sondern wir haben dann auch so verschiedene Größe Gläser aufgebaut, wo diese ganzen Gummibärchen, die größeren drin sind. Und dann haben wir dann immer so, konntest da so wie früher halt auch.
Ach, eine Naschi-Tüte? Naschi-Tüte.
Hm? Ja, geil. Ja. Super.
Ja, also echt einfach schön. Das ist so ein Herzensprojekt und es ist einfach das Einzige, was wirklich, was echt nicht schön ist. Wenn ich dort bin, gibt es ja die Situation, Conny und ich, wir kennen das ja, dass Menschen auf einen zugehen und sagen, wollen wir mal ein Bild machen. Wenn du allerdings in einem Schwimmbadkiosk bist, und du bist zum Beispiel in einer Kochjacke oder einfach nur gekleidet, weil du gehst da hin. Und es kommen Menschen in Badeklamotten zu dir und machen mit dir ein Foto. Möchte ich immer das Bild selber machen, weil dann schneide ich immer nur bis zu den Köpfen. Weil ansonsten schaut es immer so aus, als wäre ich der Koch in einem Saunaclub. Und ich möchte nicht mit halbnackten Menschen, möchte ich einfach, weil du, ich stelle mir dann immer vor, du kommst nach Hause und sagst, schau mal her, du bist mit dem Hermann und schaust aber gut aus. Also, da muss ich sagen.
Bild mit dem Hermann und hinterher habe ich keinen Appetit mehr.
Ja, weißt du, ich bin ja angezogen.
Ja, das weiß ich, meine ich.
Ja.
Aber jetzt pass auf, jetzt kommt eine schöne Frage. Pass auf, stell dir vor, nur hypothetisch, stell dir vor, dein Kiosk würde brennen. Also ein Feuer. Was rettest du als erstes aus dem Ding?
Ja, Löschwasser ist da.
Also, ja, nein.
Nein, aber was soll ich denn aus dem Kiosk? Was soll ich das dem Kiosk?
Ja, was ist dir da wichtig? Womit würdest du
auch mit der Kasse?
Ja, gut.
Oh. Ja, in dem Kiosk. Du in dem Kiosk.
Ich fand jetzt, die Frage ja so schön.
Ja, die war ganz toll, denn ist super. Ja, wirklich war dein Kiosk brennt, was nimmst du mit raus? Das Frittenfett. In einem Kiosk. Frag mich, wenn das Auto brennt. Das Hotel. Weiß ich nicht. Auf einmal ein Schwimmbadkiosk. Ja, dann nehme ich den Eimer Wasser raus. Wasser haben wir da, das wird hoch. Also, da brennt nichts.
Ja, gut. Okay.
Was ist denn deine, liebe Conny, was hast du so eine Schwimmbad-Geschichte von früher? Was habt ihr da immer gegessen?
Ich bin ja auch auf dem Land groß geworden und wir haben uns wirklich auch immer da getroffen. Also Pommes ging halt immer irgendwie. Aber so richtig, also ich mag gern Schranke.
Ich mag halt diesen wahnsinnig geilen, diesen Hela-Ketchup, diesen Gewürz-Ketchup. Das ist für mich wirklich Freibad.
Boah, das ist mein Pleasure. Guilty heißt es.
Guilty Pleasure, ja.
Ja, so ein Guilty Pleasure, danke schön.
Also das weißt du, so Hela, völlig Gewürz, überwürzt, Ketchup, ja. Völlig überwürzte Pommes und dann dieser Hela-Ketchup, das ist für mich das Allergrößte.
Bin ich leider bei euch. Also, bin ich bei euch.
Und es ist ja nur Tomatensaft, da ist ja, glaube ich, noch nicht einmal richtige Tomatenfrucht drin, ist nur der Saft. Und der wurde mit modifizierter Stärke, wurde der quasi, wie soll man sagen, dickflüssig gemacht. Und leider ist es geil. Ich bin da total dabei.
Es ist leider sehr, sehr geil.
Also wir können zu dritt ins Schwimmbad gehen.
Ah, super. Gibt es sonst bei dir in der Küche ein Lebensmittel, gut, wir haben schon gehört, du magst Käse nicht so gerne, aber wo du sagst, nee, das kommt nicht bei mir in die Küche. Das sind wahrscheinlich die hochverarbeiteten Dinge, ne?
Ja, also es ist so, dass Also, wir haben jetzt neulich ein Gericht gemacht. Das hat der Yoshi gemacht. Achtung, der feiert sich für den Titel Zutello Hirnato. Das ist gekochte Hirschzunge, dünn aufgeschnitten. Und wie halt ein Vitello. Und dann gibt es dazu aus Schweinehirn, das wird gekocht und roh zu einer Mayonnaise gemixt. Es kommt oben drauf Zutello Hirnato mit gepickelten, mit Holunderessig gepickelten Gurken oben drauf. Und das schmeckt schon geil, aber bei meiner Form der Ästhetik ist es so, das ist eine Grenze, das ist einfach eine Grenze. Da, deswegen könnte ich auch, kommen zurück, keine Dschungelprüfung jemals in meinem Leben machen, weil ich weder krabbelnde Viecher mag, noch das, was da zum Essen ist. Ich würde das einfach nicht tun.
Hm. Verstehe ich.
Gibt's bei dir, ich habe bei dir im Insta-Account ein sehr lustiges Video gesehen von Fresh Torge, dieses Thermomix-Video, was ich wirklich sehr, sehr, sehr spektakulär finde. Das verlinke ich euch übrigens, ihr da draußen, das verlinke ich euch in den Shownotes mal, das müsst ihr euch angucken. Gibt's bei dir Thermomixe in der Küche?
Ja, wir haben wirklich zwei oder drei. Jetzt muss ich jetzt sagen, beim Thermomix, ja, ist es so. Ich habe den höchsten Respekt davor, dass das Ding wirklich sowas von perfekt mixen kann. Das ist einfach Hammer. Und auch, dass du noch Temperatur dabei geben kannst. Ich finde auch, dass du eine Sabayon, auch Hollandaise, ja, von mir aus auch Milchreis oder der viel gelobte Eierlikör, das sind Dinge, die sind da wirklich perfekt drin. Aber ich sage mal so, ich finde einfach, wenn es halt heißt, du kannst da drin in diesem Ding auch braten, dann mag das vielleicht in irgendeiner Vorstellung so sein, aber ich finde nicht, dass du da drin zum Beispiel eine gute Bolognese oder irgendetwas zubereiten kannst.
Die haben doch auch immer so einfach, eine Gyrospfanne. Hat mir auch mal so eine Vorwerkvertreterin. Das, also Gottes ganz, Gott. Ganz toll. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Also das wird
wahrscheinlich jetzt, Kinder, es ist doch gerade der TM7 vorgestellt worden. Und wahrscheinlich kannst du da drin jetzt richtig toll braten. Ich weiß es auch nicht. Wir haben.
Also meine Kati, die sagt immer, dass Thermomix ist kein Kochen.
Ja, so kann man das jetzt aber auch nicht stehen lassen.
Wir haben da mal, hast du einen zu Hause oder was?
Ja, natürlich. Ich habe einen Thermomix. Und zwar, weil wir haben doch mal so schön Risotto gemacht mit den Kolleginnen und Kollegen von Vorwerk.
Oh, ja. Wir haben Risotto gemacht.
Risotto haben wir gemacht.
Nicht schön.
Ja, aber Risotto, auch durch dieses Hühn, das glaube ich, dass es gut funktioniert. Ich möchte jetzt da auch gleich, wenn wir bei Risotto sind. Und es ist nahe der Sünde aus dem italienischen Vorbild. Ich habe jetzt Risotto in einem Schnellkochtopf gemacht, in 7 Minuten.
Nee.
Und leck mich fett, war das gut.
Echt?
Ja.
Ja, wie
würde ich? Ich hätte gesagt, na klar, wir machen jetzt Risotto im Schnellkochtopf.
Hast du ihn geschüttelt oder wie hast du das Rühren gemacht?
Nee. Das ist so, du brauchst natürlich die abgewogenen Mengen, ne, vom Reis und Co. und auch mit den Flüssigkeiten. Du schwitzt es an, dann kommt es rein, dann machst du den Deckel zu, dann ist es irgendwann versiegelt, dann beginnt ja diese Gardauer und in 7 Minuten, dann machst du es nachher auf. Rührst einmal rum und es ist wirklich sensationell cremig. Es ist nicht so, dass diese Reiskörner oder irgendwas aufplatzen. Und ich habe mir gedacht, verdammt nochmal, es ist echt nicht schlecht. Ich würde das aber nie öffentlich erzählen, weil sonst darf ich zum Beispiel nach Italien nicht mehr einreisen oder die lassen mich nicht mehr raus.
Ja, das bleibt ja alles unter uns.
Ja, natürlich.
Das bleibt unter uns.
Auch das Thermomix-Bashing, das schneide ich nachher.
Sag mal, aber das interessiert mich. Und Parmesan schon, alle Zutaten schon drin?
Nee.
Okay.
Butter und Parmesan tust du am Schluss reinrühren.
Okay.
Ja, aber der Rest ist, aber es ist wirklich gut. Ich habe das dann mit rote Beete gemacht, die ich ja eigentlich gar nicht so mag, und habe das aber jetzt witzigerweise, das muss man sagen, das ist natürlich jetzt gehen wir schon in eine ganz spezielle Welt rein, mit Baharat nochmal abgeschmeckt.
Oh, lecker.
Aber es schmeckt sensationell, aber ich bin wirklich überrascht, wie gut es in diesem Schnellkochtopf funktioniert.
Aber ich habe dich auch vor kurzem gesehen, hast du sehr, sehr schöne rote Beete-Steaks gebraten.
Habe ich.
Mhm.
Ja, da kann man sich nicht mehr dran erinnern.
Also wenn man das sieht, dann glaubt man nicht, dass du nicht so gerne rote Beete magst.
Ja, es ist irgendwie, rote Beete ist so ein Gemüse, esse ich schon, aber ich würde es mir jetzt nicht grundsätzlich so schnell bestellen.
Ich habe neulich ein wirklich tolles Rezept von Zora gesehen, rote Beete Spaghetti.
Mhm.
Wirklich sehr lecker mit so einem Walnuss-Crunch obendrauf. Das war, hat sie richtig, richtig gut gemacht. Drei Fragen noch an dich, Alex. Erstens, Gab es irgendwann schon mal eine Zeit, wo du gesagt hast, ich bin jetzt so satt, satt im Sinne von, ich habe keine Lust mehr, dass du gesagt hast, ich koche nicht mehr? Warst du mal an dem Punkt?
Man muss es jetzt mal knallhart analysieren, habe ich ja schon quasi vollzogen. Also 95, 96 kam ich nach Hause. Dann vor 15 Jahren kam Tobias Baetz in den Betrieb und ich habe damals schon gesagt, ich werde mich ein Stück aus der Küche rausarbeiten, dass ich mehr am Betrieb als im Betrieb arbeiten kann, weil für mich war klar, ich muss mich auch ein Stück weit verändern. Und man muss vielleicht auch mal sagen, für einen Handwerker ist das, und es ist egal, welche Branche, wenn du irgendwann einmal, warum du diesen Beruf so liebst und damit dein Unternehmen, wenn du das plötzlich ein Stück weit mehr sein lassen musst, um andere besser, ich nenne es mal, zu ertüchtigen oder zu begleiten, das tut dir erstmal echt weh. Und das war auch nicht so simpel. Hat so 5 Jahre gedauert und in den letzten 10 Jahren ist es schon so, dass ich mich anders definiert habe. Also ich begleite wenn wir zum Beispiel Menüs schreiben, wir schreiben die Menüs gemeinschaftlich und dann bin ich bei der Entwicklung, nehme ich mich ganz bewusst raus, damit auch die Kreation mit dem ganzen Team nicht gestört wird. Und dann am Schluss esse ich das Menü von dem, was wir am Anfang zum Beispiel zusammen kreiert haben. Und am Schluss esse ich es. Und dadurch, dass ich nicht in dem Prozess mit drin bin, bin ich quasi nicht betriebsblind der eigenen Idee, sondern ich komme von außen wieder dazu und dann esse ich das und dann besprechen wir das. Das heißt also, es ist eine Form von Mischung aus Coaching und Mentor sein. Und das habe ich in den letzten 5 bis 10 Jahren eigentlich immer weiter für mich persönlich perfektioniert, weil für mich klar war, irgendwann mal muss ich auch mehr Raum schaffen für andere. Und damit war auch klar, dass ich im Alltag auch gar nicht mehr wichtig sein darf. Wenn der Alltag zu wichtig davon, also von mir zu viel abhängt, dann mache ich zu viel falsch in der Position, wo ich bin mit der Menge der Unternehmen, die ich habe. Das heißt nicht, dass irgendjemand anderes falsch macht, aber das ist meine persönliche, sagen wir mal, wichtige Dinge, damit ich überhaupt weiterkomme und damit das alles funktioniert. Dafür habe ich natürlich so andere Sollbruchstellen, die dir im Alltag begleiten, weil eigentlich einfach mal so 4-5 Stunden am Tag kochen ist was unheimlich Schönes, was unheimlich Befriedigendes, weil du einfach was gemacht hast. Wenn du einfach, weiß ich nicht, 40 Kilo Fisch filetiert hast, dann hast du was gemacht, was geschaffen. Es gibt dir eine innere Zufriedenheit, einen inneren Stolzmoment auch. Das ist ja weg. Das heißt, ich musste mir ja andere Emotionalitäten suchen. Das heißt also, diese Frage habe ich im Grunde schon vor Jahren umgesetzt, dass ich ein großes Stück weit aus dem Kochprozess raus bin.
Das heißt, wenn man, Conny, auf so einem Level ist, wie ihr es seid, ist es quasi zwangsläufig, dass man sich irgendwann mal ein bisschen zurücknimmt.
Ja, und vor allen Dingen musst du wirklich auch dieses Team machen lassen. Setzt natürlich voraus, dass du solche Säulen wie der Alex, den Tobi hat, so habe ich meinen Felix, meine Kati. Ja. Das sind Mitarbeitende, die sind seit 15, 20 Jahren bei mir. Das ist wichtig. Aber wirklich immer noch dran zu sein, ist toll, aber sie müssen es am Ende auch selbst machen. Also ich sehe das genauso. Also ich kann das sonst auch alles gar nicht bewältigen, was wir und ich so täglich auf der Uhr haben.
Ich sage da mal, was ganz wichtig ist dazu, und das ist den Prozess, oder das, ich glaube, den Satz kann man nur verstehen, wenn man in dem Prozess mal drin war. Du musst in dem Moment etwas mitbringen. Also es muss ja von dir selber auch was passieren. Du musst ja auch reifen. Und das ist der Mut zum Kontrollverlust. Das heißt, wenn du im Alltag nicht mehr so verwurzelt bist, wie du es vorher warst, gibst du ein Stück Kontrolle ab. Und du musst diese Kontrolle abgeben. Du musst diesen Mut mitbringen. Man kann das emotional vielleicht vergleichen. Wenn Kinder zum allerersten Mal allein in die Schule gehen, ist es der maximale Kontrollverlust der Eltern. Und alle wissen, du musst das Kind zur Schule gehen lassen. Von mir aus mit dem SUV bis 300 Meter an die Schule ran, aber es muss den letzten Weg selber gehen, damit es Selbstachtung erfährt, Selbstbewusstsein erfährt, damit es, alle Psychologen sagen, es ist wichtig, damit dieses Kind ein Vertrauen zu sich bekommt, aller so, super, das trauen meine Eltern mir zu, dass ich das kann. Das ist der Mut zum Kontrollverlust, den du mitbringen musst, damit die anderen sich auch so entwickeln können. Wenn du das nicht tust, wirst du immer der Control-Freak bleiben und wirst nie dein Team wirklich ertüchtigen können, in das nächste Level reinzukommen. Und das ist etwas, das musst du dann selber für dich mitbringen, weil ich kenne auch andere Beispiele, die das zum Beispiel nie geschafft haben und deswegen auch nie weitergekommen sind.
Vorletzte Frage. Uns hören ja viele Hobbyköchinnen und Hobbyköche zu. Da hätte ich jetzt gern mal oder hätten wir gern mal einen Tipp. Was wäre so dein Rat, um das Essen dieser ambitionierten Nachwuchskräfte aufs nächste Level zu kriegen? Was kann man da als Hobbykoch oder was sollte man am wichtigsten tun?
Ich glaube, bei Hobbykochen ist es oft so, dass sie, wenn ein Gericht eigentlich schon gut war, versuchen, das noch zu verbessern, indem sie mehr ist mehr machen. Ich glaube, gerade zu Hause ist das Simple das Perfekteste. Und sich dann darauf zu konzentrieren, nicht in sehr verschwobene, verwobene Aromatiken, sondern einfach, und deswegen ist zum Beispiel die italienische Küche ist eine der besten Küchen auf dieser Welt, weil sie ja auch so viel verzeihen und erlauben. Weil wenn du mal ein bisschen zu viel Knoblauch drin hast, ist es nicht so schlimm. Bisschen mehr Tomate, ein bisschen weniger, ein Tropfen Olivenöl, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig. Du hast immer etwas, was sehr die Seele erreicht. Das ist eine sehr, sehr energetische, kräftige, dankbare Küche, wo du unfassbar viel schaffen kannst. Ja, zum Beispiel gibt es ja andere Küchen, skandinavisches oder auch manche französische Küchen, wo du, wenn du von irgendetwas zu viel drin hast, plötzlich alles nicht mehr in der Balance drin ist. Und ich glaube, für zu Hause sich einfach nur auf ein paar wesentliche Bestandteile eines Gerichtes konzentrieren, die möglichst gut einkaufen und dann handwerklich möglichst gut zubereiten, reicht dann schon. Und mehr wachsen brauchst du eigentlich gar nicht, aus meiner Sicht.
Also nicht overpacen, merken wir uns. Und letzte Frage, was war mal das furchtbarste Feedback, was du auf ein von dir gekochtes Menü bekommen hast?
Tja, das ist, glaube ich, ich verdränge sowas. Was war das fürchterlichste Feedback? Ich kann mich da im Moment wirklich nicht dran erinnern an irgendetwas, was mich so bitterbös enttäuscht hat, weil mir ja im Vorfeld klar ist, wenn 100 Leute irgendwo sind, irgendeiner meckert ja sowieso immer. Ja? Und ich versuche weder mich noch mein Team am Fehler zu messen. Weißt du, wenn irgendeiner meckert, dann sagst du, ja, Gott sei Dank, wenigstens wenn keiner meckert, haben alle gelogen. Also irgendeiner muss was sagen. Also ich kann dir im Moment nicht sagen, was das fürchterlichste war.
Macht nichts, dann machen wir eine andere.
Ich erinnere mich noch dran.
Also du hast eher, an Alex schlechtestes Gericht?
Nein, natürlich nicht. Sehr, sehr lustig, sehr lustig. Nee, ich weiß noch ganz genau, ich fühlte mich so toll, weil ich war eine der ersten Köchinnen, die Bison auf der Karte hatte. Es ist ja ein sehr mageres und ein sehr dunkles Fleisch. Und das wurde dann einem Gast serviert, der damit nicht zufrieden war. Ich glaube, das war auch jemand, der einfach nur das Teuerste haben wollte. Und dann kam dieses Bison zurück und dann sagte damals mein Ex-Mann, Conny, ich weiß nicht, aber der hat gesagt, den Carpaccio-Block, den kannst du selber essen. Den Carpaccio-Block. Das hatte ich vorher auch noch nie gehört. Also von daher, das ist so eine Kritik, ja, die vergisst man.
Kann sehr vernichtend sein. Mhm. Ich habe in meinen frühen Jahren mal Werbefernsehen gemacht, habe Werbung für ein Deo gemacht. Und es gab früher in der TV-Spielfilm so Rubriken, wo Werbespots geratet wurden. Und da schrieb man, wer so schlecht Gitarre spielt, sollte wenigstens gut riechen. Ich musste so tun, als ob ich Gitarre spielen konnte in diesem Werbespot, was ich offensichtlich nicht konntest. Aber ich habe eine andere schöne Abschlussfrage für dich. Sag mal, ist es nur ein Gerücht oder stimmt es, dass du wirklich mal die BR-Sendung Bayerns beste Witze moderiert hast?
Oh, das war
ja, gespannt, wie er sich da rausredet.
Nee, das ist, ich habe mich total drüber gefreut, ja, weil ich glaube, dass gerade im bayerischen Fernsehen mit meiner Form des Humors ich da ganz gut aufgehoben bin. Der Punkt war damals, und das war der Wahnsinn, dass die ganzen, also es sind ja ein paar Witzeerzähler, die jetzt so ganz oben mit dabei sind, die waren ja damals mit dabei. Und jetzt mussten die alle ihre Witze einreichen. Und dann hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit der Abteilung Bayern diese Witze gelesen. Und dann hat sie natürlich gesagt, ja, also das können wir nicht sagen. Also das heißt, die meisten Witze, die wir jetzt am allerbesten finden, wurden quasi in der, ich sage, weiß ich nicht, ja, so, na, das können wir nicht sagen. Das heißt, wir haben Witze gemacht für so Altersgruppe, also FSK 6, ach, nicht einmal 12 und schon gar nicht 16 und 18 sowieso nicht, aber erst bei der FSK 18 fängst du an zu lachen, machst du nichts vor. Und damit war das echt schwierig, weil ich vor allem auch 90% der Witze dann auch schon kannte, was echt schade war, aber ja, das gab's mal. 6 Folgen, glaube ich.
War das vor der Mediathekzeit oder können wir da diesen Schatz noch heben in der Mediathek?
Du, das ist eine gute Frage. Ich muss noch mal schauen. Also ich weiß gar nicht, ob es noch in der Mediathek drin ist. Aber das ist gar nicht so, Achtung, warte mal, ist gar nicht so lang her. Also ich würde mal sagen, 2017, 2018. Ja, also das ist jetzt nicht so.
Noch zu finden sein.
Ja.
Ja, also, falls ich das finde, ich stelle euch das in die Shownotes, können wir das nochmal.
Ja, ganz, das ist ganz toll. Nein, es gab ja in Bayern eine Sendung, die hieß Gaudimax. Und das war der Vorläufer. Ja. Und den Gaudimax wollten sie nochmal machen. Ja. Und das hat einfach, da war der Mut nicht da. Ah, ja. Und es ist ja so, der Unterschied zwischen Humor und Sarkasmus ist ja, Sarkasmus will ja quasi schmerzen, wehtun, beleidigen. Und Humor, also ein schöner Witz, der will ja natürlich leicht grenzüberschreitend sein, aber immer mit dem Moment, dass es Augenzwinkern ist und jemanden in die Arme zu nehmen. Und das muss man halt auch zulassen. Und da haben die sich halt damals so nicht ganz so getraut. Und ich möchte noch nicht einmal sagen, ob das anders viel besser gewesen wäre. Also sagen wir inhaltlich schon, aber ob die da nachher Ärger gekriegt haben, das weiß ich ja nicht.
Ja, wobei der Bayerische Rundfunk da eigentlich in einer tollen Tradition ist. Die haben ja auch Mitternachtsspitzen und was die da alles gemacht haben und Grünwald und so. Also das sind ja alles gute Sendungen. Ne? Also wollen wir jetzt auch nicht drauf rumhacken. Das war sehr, sehr schön, Alex. Wir sind am Ende. Wir haben schon über eine Stunde gequatscht und mir kommt es vor wie 5 Minuten.
Ja, wir haben lange nicht so viel gelacht.
Nee, wirklich, das stimmt.
Es war sehr schön.
Naja. Ich habe gedacht, ist was Hase, hat ja was mit Kulinarik zu tun, richtig?
Ja.
Also so viel Kulinarik haben wir eigentlich gar nicht gesprochen. Wir waren wirklich auf der weiten Welt unterwegs.
Genau, und so halten wir es mit unseren Gästen. Das ist das, was uns Spaß bringt. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist ja ganz klar, Conny, du hast mich angerufen und gesagt, willst du mitmachen? War ich eh sofort dabei. Wenn Conny ruft, dann bin ich hörig. Und es hat was mit ganz tiefem Respekt zu tun und auch mit einer ganz, ganz großen Achtung vor dir als Person. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Dennis, schön, dich kennengelernt zu haben.
Ja,
das was für schöne Abschlussworte. Vielen Dank, mein Lieber.
Das freut mich auch
und
sehr.
Und Alex und ich haben was sehr Lustiges, na? Weil immer, wenn wir uns verabschieden, sagen wir Adomani.
Adomani. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao, Alex. Danke.